Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein Interview zu geben. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Lars Seinschedt, bin Geschäftsführer der Neustar Software Development, Teil vom Team Neustar. Genau, bin 42 Jahre alt, zwei Kinder, verheiratet, wohne lange in Bremen schon. Ja.
Nimm uns doch gerne mal von Anfang an gerne mit. Wie ist es zu dem Lars von heute gekommen?
Puh, ja, gute Frage. Also, ich habe 99 Abitur gemacht, dann habe ich studiert.
Was hast du studiert?
Medientechnik. Ich arbeite eigentlich auch nicht in dem Job. Also Medientechnik war damals relativ neu und modern. Da kann man so Ü-Wagen zusammenschrauben oder Tonstudio arbeiten. Also vielleicht auch so.
Und wie kam es dazu? War das Interesse oder war es der neue coole Studiengang dann oder wie?
Also ich hatte schon Ende der 90er, das war ja so das neue Ding Internet. Das hatte ich dann schon für mich so ein bisschen entdeckt und war auch immer so ein technisch naher Mensch und habe dann tatsächlich die ersten Webseiten programmiert, so für mich selber. Da gab es ja noch nicht so wirklich viel. Und dann hatte ich nur überlegt, jetzt musst du was in die Richtung auch machen und habe dann gesehen, okay, Medientechnik hatte das auch zum Teil so da drin. Genau, das ist ein Grundstudium eigentlich Informatik und dann geht es halt in eine andere Richtung so ein bisschen weiter und da habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, das machst du mal. Das hat sich dann auch ein bisschen aufgesplittet, je nachdem, wer welche Ausprägung so hatte im Studiengang, sind die ja wirklich so Richtung Tontechnik dann gegangen zum Teil. Ja, und dann hatte ich halt so Internet-Webseiten, das war so mein Thema und dann habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und da hat man mir dann gesagt, ja, hier, da gibt's so ein Team Neustar oder damals noch die Neustar. Geh da doch mal hin. Habe ich dann einen Termin vereinbart. Ich habe da auch nie eine Bewerbung hingeschickt. So, komm mal vorbei, hieß es. Und dann war ich da. Das war 2005.
Wie lange gab es da Team Neustar schon?
Na, ich glaube, Team Neustar gab es noch gar
Oder
nicht.
Neustar?
Neustar, es
Ja.
gab ja ganz früher nur eine Neustar GmbH. Da, wo ich dann auch angefangen habe und immer noch bin. Und da gab es, also Neustar ist von 93. Also 12 Jahre damals und ich war da, glaube ich, Mitarbeiter 60 oder so.
Was hast du als erstes gedacht, als du vom Unternehmen gehört hast?
Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja.
Und bin dann wirklich auch mal einfach nur dahin, ganz offen. Wie gesagt, das war mein allererstes Bewerbungsgespräch damals auch. Ja, und bin dahin und habe dann ein Gespräch geführt. Hatte tatsächlich auch Bewerbungsunterlagen dabei, aber die hat sich dann nie jemand angeguckt, sondern das war mehr so ins Gesicht gucken, wie ich so ticke und ein paar Fragen habe ich noch beantwortet, was ich so gemacht habe in meinem Studium und dann, ich glaube, 3 Tage später war dann der 1.9. und dann habe ich da angefangen. Das war relativ spontan.
Und wie ist das, wenn heute, wenn ich mich zum Beispiel bei einem Unternehmen bewerben würde, google ich das ja bestenfalls
Ja.
erstmal, informiere mich ein bisschen, was machen die, wie sieht das aus? Wahrscheinlich gab es ja noch nicht so richtig viel Material, dass du dich ganz groß informieren
Nein,
konntest
das war
vorher,
eine sehr
oder?
oberflächliche Webseite, die machen Softwareentwicklung, stand da drauf. Das war schon so das, wo ich dachte, das kannst du dir schon vorstellen. Dann gab es noch ein Bild vom Gründer, wie er am Billardtisch stand, ja, aber so wirklich Social Media gab es da ja nicht und wirklich irgendwas, wo man sich ernsthaft informieren konnte, auch nicht. Aber ich bin da ganz offen hingegangen. War auch eine gute Entscheidung so.
Und hast du damals gedacht, dass du heute immer noch da bist?
Ich habe mir da damals gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, wie lange ich denn da bleibe. Und Neustar ist ja sehr vielfältig.
Ja.
Und es hat eigentlich immer gepasst und zwar immer, ich sage jetzt mal, bunt und informativ und man konnte immer neue Dinge auch tun. Das hat mir gefallen und deshalb hatte ich auch nie den Gedanken, das muss ich jetzt mal was anderes machen. Also von daher.
Hast du dir denn das Programmieren damals selbst beigebracht?
Ja, ein Stück weit schon. Ich habe mir das selber beigebracht, habe das auch selber viel gemacht, ja, ein bisschen nebenher verdient im Studium. Im Studium selbst hat man das auch mitgemacht. Das hat mir noch vielleicht ein bisschen tieferen Einblick teilweise gegeben. Ich habe aber tatsächlich das meiste wirklich dadurch gelernt, dass ich es gemacht habe. Also ich habe dann wirklich auch abends da gesessen und rumprogrammiert, weil es Spaß gemacht hat. Und genau, und dann konnte ich es eigentlich relativ gut dann anwenden. Und dann natürlich, wenn man das dann 8 Stunden am Tag macht und da sitzt als Programmierer, dann lernt man es natürlich nochmal richtig intensiv, aber ja.
Nebenbei ein bisschen was verdient. Das heißt, du hast für Unternehmen Websites gebaut,
Genau,
oder?
das waren damals so die man so kannte, die irgendwie Unternehmer waren. Und das waren so auch damals die ersten Webseiten für dieses Unternehmen. Das war auch alles sehr einfach. So rufen Sie uns an, hier ist die Telefonnummer und E-Mail-Adresse, sowas. Das war ja Anfang der 2000er vielleicht, ne? Oder Ende der 90er.
Was war da das Honorar dann für so eine Website? Wahrscheinlich.
Ja, muss ich ja noch in Mark angeben, tatsächlich teilweise. Keine Ahnung, 1000 Mark oder so. Es war wirklich nicht, also für einen Studenten war das super.
Ja.
Nichts, was heute wahrscheinlich für eine Website ausgegeben wird.
Das heißt, du warst auch damals Jungunternehmer schon, auch wenn
Ja, das
du
kann man so
jetzt
sagen, ja.
nicht überall in der Zeitung standst wahrscheinlich, oder zumindest habe ich diese Artikel nicht gefunden über dich,
Nee,
dass du der
tatsächlich.
jüngste Unternehmer Deutschlands
Nein, war
bist,
ich auch
aber.
nicht. Also ich hab das, keine Ahnung, mit 18, 19 so angefangen und dann wirklich so, ich sag mal, Bekannte von Bekannten oder man spricht die Leute an. Irgendwann haben sie dich auch angesprochen, dass sie wussten, so für eine kleine Mark machst du da so eine Webseite. Das war ja auch nie was Hochprofessionelles. Damals gab es sicherlich auch teurere Webseiten. Und ja, für mich war der Zweck einfach nur ein bisschen nebenher als Student zu verdienen. So.
Und bei Neueste, dann hast du angefangen bei auf welcher Position?
Ja, ich war ganz normaler Softwareentwickler. Bei Neueste gab es ja und gibt es ja auch keine Hierarchien. Da gab es den Geschäftsführer und alles andere waren Softwareentwickler. Und vielleicht noch zwei, die im Office ins Telefon gegangen sind. Und dann habe ich ganz viel für die TUI gemacht, jahrelang. Und habe da ja um mich rum ein Team gegründet, habe dann viel auch dann irgendwann Projektleitung gemacht. Dann gab es ein zweites, drittes Team. Dann habe ich auch für die Projektleitung gemacht. Irgendwann bin ich dann so ein bisschen aus der Programmierung auch raus und habe mehr organisiert. Und ja, und irgendwann hieß es, wir brauchen auch mal einen Geschäftsführer hier. Willst du das nicht machen? Und dann war ich noch ein Jahr Prokurist und dann war es dann so.
Zu TUI muss man kurz sagen, Carsten hat es vor anderthalb Jahren im Podcast schon erzählt, ja, ist einer der wichtigsten oder sogar der erste richtig große Kunde.
Ja, das war der Gründungskunde, wenn man so will.
Gewesen, also es hat eine große Bedeutung für euch im Unternehmen gehabt.
Wir sind ganz lange, ganz stark mit der TUI auch gewachsen und verankert und wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu TUI, auch heute noch. Wir hatten eigentlich nie kein Projekt für die TUI und mit der TUI. Damals war es anteilig prozentual sicherlich sehr viel mehr als heute, aber ja, das... Die TUI begleitet Neueste, seit es Neueste gibt, würde ich sagen.
Und wann ging es dann in die Richtung Prokurist und Geschäftsführer?
Ich glaube, es war so 2012, 13, 14. Damals fing das auch an, dass wir schon so die ersten weiteren Firmen hatten. Und dann gab es eine Firma, die hatten wir, an der haben wir uns beteiligt. Die sitzt in Leer. Und das ist so eine etwas kleinere Firma gewesen, so mit 20, 25 Leuten. Und da habe ich da tatsächlich ein Jahr früher sogar schon, also in diesem Prokuristenjahr bei der Neueste GmbH, habe ich da schon die Geschäftsführung übernommen und habe die so ein bisschen, ja, ich sage mal, ans Team Neueste auch gebunden, weil die natürlich da, ich sage jetzt mal, integriert werden sollten und mussten. Und was die gemacht haben, war auch technisch so mein Thema. Und da war ich dann halt ein Jahr länger oder vorher schon Geschäftsführer, ja.
Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf dich?
Ja, weiß nicht. Also technisch passte das zu mir. Also das, was ich gemacht habe, technisch war auch das, was die gemacht haben. Ich hatte natürlich die Tourismuserfahrung und dieses Unternehmen hat halt auch Tourismus gemacht. Das passte also auch fachlich ganz gut. Ich bin zufällig auch in Leer groß geworden und da habe ich auch mein Abitur gemacht. Also ich kenne auch die Stadt und das war allerdings auch wirklich ein Zufall. Und das wusste wahrscheinlich keiner, aber das war ganz lustig, dass man dann so nach ein paar Jahren dann wieder zurück in die Stadt gependelt ist immer mal, in der man auch ganz viele Freunde und Bekannte noch hatte.
Heute ist Neueste ja ein anderes Level an Unternehmen. Also ihr habt über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seid in Bremen die größte Digitalagentur, würde ich mal behaupten. Auch da, wir haben nichts Größeres gefunden. Carsten hält sich ja mit Eigenlob immer sehr, sehr zurück, was das angeht. Aber ich glaube, man kann sagen, in Bremen die größte, in Deutschland eine der größten. Wie ist das so? Du hast gesagt, du warst der 60. Mitarbeiter damals. Jetzt sind es ein paar mehr geworden, so auch so ein Unternehmen auf so lange Zeit wachsen zu sehen und das auch so erfolgreich.
Ja, es fällt mir natürlich leicht, innerhalb des Team Neusters zu verstehen, wer macht was. Das ist ja teilweise, wenn man so ganz frisch reinkommt, natürlich mit ich glaube, 26 Beteiligungen mittlerweile echt schwierig. Wer macht wo was? Ich habe die ja alle kommen sehen und für mich hat das ja über Jahre ist das ja gewachsen. Da hat man eine gewisse Zeit, sich dann an Menschen, Gesichter und neue Skills, die wir auf einmal anbieten, zu gewöhnen. Und da habe ich es dann, glaube ich, ziemlich leicht im Gegensatz zu anderen. Ein Stück weit merkt man ja auch, dass Teile davon auch deshalb da sind, weil wir früher, als wir nur 60, 70, 80 waren, tatsächlich eine bestimmte Richtung vorgegeben haben, wie programmieren wir heute oder ähnliches, was sind Frameworks, die wir heute benutzen. Ja. Das war damals schon auch eine Entscheidung, die wir mitgetragen haben und ja, es war anscheinend ganz gut. Von daher kann man ein bisschen sagen, es ist auch so inhaltlich zumindest mit seinem Baby und hat das auch wachsen und mitgestalten können.
Also da ist schon ein gewisser Stolz auch auf das zu sehen, was heute
irgendwie da entstanden ist. Ja, also der Erfolg kriegt uns ja an der Stelle ja recht, würde ich sagen. Also.
Auch da nochmal, wie gesagt, Carsten lobt sich ja nicht so gerne selbst und hält damit immer sehr, sehr hinterm Berg. Deswegen war er ja bei uns im Podcast zu Gast und hat sehr, sehr kurz und knapp erzählt, wie eigentlich die Team Neueste GmbH entstanden ist. Vielleicht kannst du aber noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen und auch das mit reinnehmen, was er gegebenenfalls auslassen würde.
Ja, ich kann mal einfach sagen, wie ich das wahrgenommen habe. Also ich war ja, wie gesagt, ich war nicht von Anfang an dabei. Also die ersten Jahre, muss dann Carsten schon sagen. Ich glaube 2007 oder 2008 kam so die erste Gesellschaft dazu. Das war damals eine Gesellschaft, die sollte für uns Vertrieb machen. Die Neueste GmbH oder die Neueste Software Development, wie sie sich heute nennt, hat halt die Softwareentwickler, hat aber nie wirklich ernstzunehmend Vertrieb aus der eigenen aus Eigenkraft gemacht und da sollte halt eine Vertriebs GmbH gegründet werden. Und das war am Ende ein Bekannter wieder, der auch selbstständig arbeiten wollte. Und dann haben wir halt gesagt, oder war Carstens Philosophie damals, dass es eben eine GmbH gibt, wo er selber agieren kann und wo er als Geschäftsführer und als Gesellschafter auch mitmachen darf. Und das ist eigentlich so, ich glaube, die Grundidee, die es auch immer noch gibt, dass die Geschäftsführer, die vielleicht eine Idee haben, für etwas stehen, für ein Thema technischer Natur stehen, dass die dann mitmachen im Sinne von auch Gesellschaftsanteile haben. Und deshalb gibt es halt auch diese vielen GmbHs, weil die ganzen Geschäftsführer auch eine Eigenmotivation haben, ihr Unternehmen natürlich nach vorne zu treiben. Also keine angestellten Geschäftsführer in dem Sinn.
Ist das einfach pure Fairness, die ihr da denen gegenüber dann auch habt? Oder ist es, also, weil man könnte es ja theoretisch auch in einem Unternehmen einfach zusammenfassen?
Ja, ich glaube schon, dass das auf der einen Seite vielleicht auch eher ein Zufall ist, aber es auch wirklich super, super geklappt hat und viele Geschäftsführerwechsel haben wir eigentlich nicht. Ja. Von daher zeigt das auch, dass es ein gutes Modell ist und dadurch, dass das eben erfolgreich ist, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, das auch zu ändern.
Also aus der Philosophie höre ich ja schon ein bisschen raus, dass es auch darum geht, fair miteinander umzugehen, gerade auch geschäftlich, weil das langfristig den Erfolg dann bringt, oder?
Ja, wir nennen uns ja auch Digital Family und verstehen uns auch ein Stück weit als solche. Also natürlich gibt es auch bei Familienmitgliedern immer mal ein bisschen Ärger und aber im Grunde halten wir schon zusammen und wollen auch ordentlich miteinander kommunizieren und miteinander umgehen vor allen Dingen.
Und wie viele der 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennst du selbst noch?
Naja, also ich habe einmal die ca. 400, die wir in meiner Firma, also in der Neustar Software Development eben arbeiten, da traue ich mir schon zu, die zu erkennen und zu kennen.
Alle 400?
Ja, doch. Das sehe ich so ein bisschen auch als meine Aufgabe. Und natürlich kenne ich so die Protagonisten, die wichtigen Protagonisten in anderen Firmen auch, mit denen ich halt auch viel zu tun habe. Die Geschäftsführer sind ja auch schon 40, denke ich. Ja. Also mit denen hat man auch viel zu tun. Also, aber keiner kennt alle, muss man fairerweise sagen.
Ich bin schon überrascht bei den 400, weil oft haben wir Leute, die sagen, vielleicht 50 bis 100 Leute kennen sie. Und der Rest ist dann höchstens das Gesicht, was man schon mal auf dem Flur gesehen hat.
Also ja, die Frage ist ja, was heißt kennen? Ne? Ja. Also ich kann, glaube ich, ein Gesicht zu einem Namen zuordnen. Ich weiß, was der tut oder sie tut. Und
das würde ich als das kennen, was wir erfragen, ja, okay. hier schon dazu zählen.
Jetzt war ja der 1.8. vor kurzem. Da kommen natürlich dann irgendwie die ganzen Azubis dazu. Da muss man natürlich schon ein bisschen gucken. Aber
was ist dein Trick, wenn der Name mal nicht einfällt? Wie ist es?
Ja, das ist eine gute Frage. Also unsere Azubis kommen relativ häufig ins Büro und die sitzen dann da ja. Und wir haben tatsächlich so flexible Arbeitsplätze. Und da muss man sich sozusagen morgens oder für die Woche seinen Arbeitsplatz anmieten oder buchen. Und man kann in dieses Buchungstool immer ganz gut reingucken, wer sitzt denn da jetzt? Und wenn ich dann ein Gesicht sehe, was ich nicht so direkt identifiziere, dann gucke ich, und ich merke mich, bei den Azubis ist das tatsächlich häufig der Fall, wer ist das denn? Und dann mit der Zeit lernt man das halt.
Und machst dich gleich beliebt da als derjenige, der denen die Aufmerksamkeit schenkt und sofort weiß, wer es ist?
Ja, ein Stück weit schon. Also das passiert dann auch irgendwie mit der Zeit automatisch. Aber ich denke.
Die Dienstleistungsbreite ist ja auch deutlich größer geworden über die letzten Jahre. Kannst du vielleicht so, um diesen krassen Kontrast darzustellen, also das eine Extrem bis zum anderen Extrem abbilden? Was macht ihr alles?
Also in der Mitte ist immer noch das Thema Softwareentwicklung. Also ich sage jetzt mal, die Kernfirma ist tatsächlich die neueste Software Development mit den Software-Dienstleistungen, die wir so anbieten. Wir haben aber auch eine Firma mit Sitz in Berlin, die macht zum Beispiel 3D-Konfiguratoren für sowas wie BMW oder Audi, glaube ich. Also, keine Ahnung, wenn du dir online so ein Auto da aussuchst und zusammen konfigurierst, dann wird live im Hintergrund halt 3D-Rendering gemacht.
Das von euch?
Das ist schon sehr speziell, ja. Die gehören auch zu Team Neustar. Auf der anderen Seite hast du vielleicht Leute, die vielleicht auch eher marketinglastig sind oder ich sag mal, wir haben eine Neustar, die sich um Identity and Access Management kümmert. Das ist, wenn man sich das mal anguckt, das ist schon weit auseinander und ich weiß auch nicht, ob die jemals zusammen Projekte machen werden. Aber ist halt irgendwie alles auch IT und in unserem Portfolio drin, ja.
Habt ihr auch irgendwas im Bereich IT-Sicherheit? Also so richtig?
Ja, ich würde uns nicht als den größten IT-Security-Menschen oder Firma in Deutschland beschreiben, aber IT-Security gehört bei uns zu den Projekten halt irgendwie mit dazu. Also wir können ja keine Software online stellen, die so gänzlich offene Tore hat. Ja, deshalb haben wir natürlich schon Leute, die sich damit beschäftigen. Aber wir tragen das nicht so sehr stark nach außen, dass wir sagen, okay, da sind wir jetzt auch jemand, der diese Leistung nach außen bringt, sondern wir sind eher diejenigen, die es selber konsumieren für uns selber.
Okay, das heißt, ihr bietet jetzt nicht als Produkt alleine IT-Sicherheit an. Wie ist das denn? Also wenn ich zum Beispiel eine Doku fertig gemacht habe, einen Film, was auch immer, gucke ich es mir gerne auch noch ein zweites Mal an, irgendwie, weil das ja ein Produkt ist, was man selbst geschaffen hat. Wenn ich jetzt höre, wie oft konfigurierst du denn Autos dann, so, weil du weißt, es ist auch euer Tool mit. Einfach nur, um das Auto zu konfigurieren
Ja,
und es dann.
seltener würde ich sagen, in dem Fall Autos konfiguriere ich tatsächlich eher selten. So eine TUI.com besuche ich schon öfters mal, auch um mal selber nach Reisen zu stöbern. Und ich weiß auch, okay, das tut auch unserem Kunden dann gut, aber ja, also.
Also du hast aber schon irgendwie Sachen, so die du dir anguckst irgendwie und nutzt, weil ihr daran beteiligt wart, weil es euer Produkt dann ist.
Ja, unterbewusst schon. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt deshalb keine Konkurrenten unserer Kunden nutzen würde, aber ja, ich gucke schon auch gerne mal auf die Referenzen, die ich dann so auch mitkriege. Ach, das haben wir auch gemacht im Team Neustar, das ist ja interessant. Dann gucke ich
Ja.
natürlich nochmal gerne aus Neugier auch drauf, was die Kollegen da gebaut haben in den letzten.
Das heißt, durch die Blume höre ich so ein bisschen hier, TUI ist schon der beste Reiseanbieter, wenn es um
Das darfst
Reisen
du jetzt
geht.
so gerne so genau darstellen, aber also auf der Seite kenne ich mich tatsächlich auch sehr gut aus. Also von daher, da weiß ich auch, wo ich klicken muss und wie ich was finde. Und zum Benchmarken ist das sicherlich super. Wir haben aber auch andere Reiseunternehmen im Portfolio, also von daher.
Da kannst du dich jetzt nicht so äußern, verstehe.
Genau.
Ich hab eh gelesen, so der Reisebereich, dieses Unterwegssein, Traveling ist ein Bereich, der dir Spaß macht, wo du dich interessierst, wo du Projekte durchaus vielleicht lieber machst als in anderen Bereichen. Ohne das kannst du natürlich auch nicht sagen, dass dir irgendeine Branche nicht gefällt, aber sagen wir mal, Reisen ist ein Thema, was dich, wenn es passt, schon interessierter.
Ja, das tut's schon. Also ich bin ja zu TUI, in Anführungszeichen, das habe ich mir ja nicht bewusst entschieden, sondern das kam halt, dieses Projekt, und das habe ich halt über Jahre gemacht. Das heißt, ich kenne mich jetzt im Tourismus auch inhaltlich ein bisschen aus. Und wenn natürlich jetzt ein Kunde kommt aus der Reiseindustrie, dann kann ich natürlich schon auf so einem Niveau mitreden, wo ich denke, ich verstehe den Kunden und der Kunde versteht mich. Und ich agiere vielleicht so ein Stück weit auch als Dolmetscher zwischen IT und Technik und auf der einen Seite und vielleicht dem Tourismus auf der anderen Seite. Also
Ist das auch der Kern deines Jobs als Dolmetscher, da zwischen den beiden Seiten zu?
ich mache, glaube ich, den Tourismus nehme ich so mit. Ja.
Okay.
Also ich habe natürlich auch andere Dinge als Geschäftsführer da zu tun, aber ich habe schon ein paar touristische Kunden auch, mit denen ich auch öfters rede, und dann muss ich natürlich auch dieses touristische Fachwissen anwenden können. Ja.
Habt ihr denn im Unternehmen dann für jeden Bereich so ein bisschen so einen kleinen Experten? Also, dass nicht einer erst im Fußballbereich arbeitet, dann im Autobereich und dann. Guck dir mal, weil du im Urlaub bist und mach ein Tourismusprojekt, sondern hat jeder schon so seinen Kernbereich, wo er Experte dann ist.
Ja, ich würde sagen, wir haben Branchen, die wiederkehren. Also Tourismus ist eine davon. Ich sage jetzt mal, Finanzen und Banken haben wir zum Beispiel auch. Logistik haben wir in der Team Neustar. Und wenn du dort Projekte gemacht hast, dann ist es vielleicht clever, dass du das nächste Projekt da auch machst. Es gibt aber auch Branchen, für die arbeiten wir genau einmal. Und dann, weil die Branche so klein ist oder so speziell, wo ich sage, da kriegen wir sowas dann nicht hin. Aber es gibt schon zum Beispiel bei uns, weil Tourismus ist wahrscheinlich die größte Branche, in der wir zu Hause sind, da gibt es schon Spezialisten und auch Leute, die zum Beispiel vom Reiseveranstalter zu uns gewechselt sind irgendwann mal. Also schon hochspezialisierte Menschen teilweise.
Gibt es denn so ein Unternehmen oder so ein Projekt, wo du sagst, da warst du schon echt besonders stolz drauf, dass die das mit euch gemacht haben?
Ja, vielleicht so, wenn du abends den Fernseher einschaltest und siehst dann eine Werbung von einer Webseite, die du gebaut hast, ist das schon, dann denkst du so, ja, okay, da warst du maßgeblich dran beteiligt, das ist schon nett.
Darfst du sagen, welche Website das
Naja,
ist?
die TUI.com zum Beispiel hat früher auch Fernsehwerbung geschaltet. Ich hatte es, glaube ich, schon zwei, drei Mal noch wo an anderer Stelle gesehen, aber passiert halt hin und wieder, ne, dass man es irgendwo größer sieht. Ja.
Wie ist das eigentlich? Also man sieht ja in Filmen oder Serien oft auch so, dass dann die Programmierer sich noch so einen kleinen Insider mit einbauen in den Code oder sowas, so als Merkmal,
Ja.
ich war hier oder Lars war hier oder ähnliches. Ist das wirklich so oder ist das so ein bisschen auch klischeehaft?
Das ist, glaube ich, ein bisschen klischeehaft. Ich habe es einmal erlebt tatsächlich. Das war einmal lustig, dass, wenn du einen Knopf gedrückt hast, dann hat sich, keine Ahnung, so ein Logo gedreht oder so. Das hat wahrscheinlich niemand wirklich gesehen jemals. Aber wirklich ernstzunehmend machen wir das nicht. Also wüsste ich nicht zumindest.
Weil das auch ein bisschen, also nerdig ist das falsche Wort, aber weil es eben so dass Sachen sind, die ihr dann cool findet oder die man, wenn man eben so das selbst programmiert hat, cool findet, aber der Kunde, dem das völlig egal ist, oder?
Ach, ja, wahrscheinlich hatte da mal einer Lust drauf und hat das dann gemacht. Also, aber dass das jetzt häufiger passiert, wäre mir nicht bewusst. Also würde ich auch denken, das machen wir nicht.
Gibt es denn Klischees so in der IT-Branche, in der Digitalbranche, die, wo du sagst, die man von außen hört, die durchaus stimmen?
Ja, es gibt durchaus sehr viele introvertierte Softwareentwickler. Vielleicht kann man das mal so sagen. Also es gibt ja, es ist nicht immer so und das Klischee ist auch nicht immer richtig, aber es ist schon eine Branche, wo man solche Leute auf alle Fälle findet. Wobei wir ja auch nicht nur Softwareentwickler haben und nicht jeder Softwareentwickler ist introvertiert. Also wir haben den total bunten Blumenstrauß an Menschen und das macht es ein Stück weit auch interessant, ne?
Jetzt wird es sehr philosophisch. Glaubst du denn, so mit introvertierten Menschen kann man besser zusammenarbeiten als mit extrovertierten Menschen?
Kommt drauf an. Also es gibt Leute, die können sehr gut reden und die brauchst du auch. Also du brauchst auch viel Kommunikation, um ein IT-Projekt erfolgreich durchzuführen. Es gibt auch Leute, die können unheimlich gut programmieren, die sind aber wirklich nicht die, die man vielleicht nach vorne stellt, wenn es gerade um Kommunikation geht. Ja. Also ich glaube, die gute Mischung macht es tatsächlich.
Okay, das heißt, du würdest, gibt keinen das besser oder das, sondern so ein Mittelding und kommt dann
ja
aufs Unternehmen noch an.
Genau.
Vielleicht hast du auch noch ein paar Hard Facts für uns. Du hast eben schon angesprochen, 1200 Menschen arbeiten ungefähr für euch. Wie bewegt man sich in Sachen Umsatz und Gewinn? Kannst du uns da auch eine Größenordnung geben?
Ja, ich glaube, Umsatzzahl ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ich glaube, da sind wir bei 120, 130 Millionen im Jahr, meine ich. Müsste man mal gucken, was wir so kommuniziert haben. Gewinn wüsste ich jetzt auch nicht, muss ich gestehen. Es ist ja auch dann das der Gruppengewinn. Da bin ich eher in meiner Company dann zu Hause, wo ich Zahlen genauer weiß. Und ja, was gibt es noch für Fakten, die wir sagen können? Also,
wie viel Mitarbeiterzuwachs und Abgang habt ihr denn zum Beispiel pro Jahr ungefähr? Sind es dann schon Tausches, also wird es schon größerer Austausch? Also gehen 50 Leute pro Jahr oder sind es eher 5?
Ich glaube, Fluktuation habe ich bei uns mal ausgerechnet, das ist so zwischen 3-4%. Und versuchen ja auch stetig zu wachsen. Das ist natürlich bei 400 Leuten prozentual immer ein bisschen weniger. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit 15 neuen Azubis zum Beispiel gestartet innerhalb der Neuster GmbH. Ich glaube, 60 im Team Neuster, jetzt zum 1.8., 1.9. rum. Wir versuchen natürlich auch zu wachsen. Also ich glaube schon, dass wir so bei 50, 60 Neueinstellungen sind wir schon.
Wollt ihr dann auch nur 50 bis 60 Neueinstellungen oder könntet ihr deutlich mehr Leute
auch? Wir könnten auch deutlich mehr einstellen und man muss natürlich gucken, wer kommt denn da? Ja. Wenn da 10 gute kommen, würde ich 10 einstellen und wenn da keiner dabei ist, dann kann ich halt keinen einstellen. Ne? Also
und also wenn man ein bisschen Bremer Podcast und sich in Bremen umhört, hört man sehr, sehr wenig Schlechtes über euch als Unternehmen, das kann man glaube ich so sagen, sondern ihr habt viele gute Benefits, ein guter Arbeitsplatz, gutes Umfeld und trotzdem habt ihr ja anscheinend auch es nicht ganz so einfach, alle Stellen zu besetzen, die offen sind.
Ja, ich glaube IT ist so auch eins der schwersten Felder, auch gerade für Unternehmen, die vielleicht auch kein IT-Unternehmen sind. Ja. Vorteil bei uns ist halt, IT ist keine Kostenstelle, sondern bei uns ist IT die Wertschöpfung. Und ich glaube, wir versuchen echt viel für unser Unternehmen versucht viel für die Mitarbeiter zu leisten. Ich bin auch mal gerne für gute Ideen offen und versuchen das eigentlich immer im Sinne aller sehr gut Hand zu haben. Wir haben zum Beispiel keine Hierarchien, was viele dankbar annehmen, weil sie dann irgendwie nicht warten müssen auf Entscheidungen, sondern sie kommen in Anführungszeichen bei mir durch die Tür und dann machen wir das oder wir machen es nicht, aber sie haben eine Entscheidung. Und das sind halt so Dinge, die wahrscheinlich einen Ruf ausmachen von Neustar. Und ich sag mal, wenn man im Konzern arbeiten will, dann muss man halt auch akzeptieren, dass man da Hierarchien haben wird und vielleicht langsamere Entscheidungswege.
Und woran liegt das, wenn eigentlich die Benefits alle stimmen, du sogar noch sagst, flache Hierarchien, jeder kann sich selbst individuell entwickeln, dass sich die Leute dann trotzdem nicht bei euch bewerben, ist das nicht genug nach außen kommuniziert oder funktioniert es auch so dann, wenn ihr nur 50 bis 60 Leute einstellt? Also ist ja kein Problem, mit dem ihr alleine seid.
Nein, ich glaube, wir stehen gar nicht so schlecht da im Verhältnis. Ich glaube, die IT-Branche ist sehr umkämpft. Wir sind auch in Bremen jemand. In anderen Standorten kennt man uns wesentlich weniger und schlechter. Das ist also wirklich so ein Bremer Ding, wo man das Wort Neustar auch ein Begriff ist. Ja. Wir haben ja noch Standorte zum Beispiel in Berlin und Hannover, wo man schon merkt, dass es schon sehr viel anstrengender da sozusagen am Bewerber überhaupt zu kommen und häufig auch eher ein Zufallsprodukt. Und ich glaube einfach, dass der Markt sehr schwierig ist. Ja.
Also, woran liegt das, dass man euch in Bremen so kennt? Hast du eine Maßnahme? Also was ich immer höre von Unternehmen, die im Weserstadion werben, dass das für viele so der Schritt ist, um in Bremen zumindest mal gehört worden zu sein?
Ja, das mag sein. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht persönlich aufs Weserstadion zurückführen. Also ich glaube, Neustar kannte man vorher schon. Wir sind, wie gesagt, auch einer der Größten in Bremen. Deshalb, wenn man sich mit IT beschäftigt, wenn man in der Branche arbeitet, dann kommt man wahrscheinlich zumindest nicht dran vorbei, Neustar mal gehört zu haben.
Ja.
Aber die Größe haben wir zum Beispiel in Hannover oder Berlin halt nicht. Da gibt es halt andere, die sind größer als wir. Und gerade in Hannover gibt es ja viele Konzerne, in Berlin sowieso große IT-Unternehmen auch. Da sind wir eher kleiner unterwegs und wir haben halt auch die langjährige Historie natürlich nicht vorzuweisen in den Standorten und im Bremen eben knapp 30 Jahre jetzt.
Und Bremen ist dann aber auch der Standort, den ihr wahrscheinlich mehr ausbaut als Hannover oder
ja,
Berlin zum
wesentlich
Beispiel.
Mehr, einfach, also anteilig, also von den 1200 würde ich sagen, arbeiten ja über 900 allein in Bremen. Also das ist schon der große Standort.
Und bleibt Bremen auch immer der Standort?
Ja, ich wüsste nicht, wie wir das ändern können oder auch sollten und warum auch. Also Bremen ist ein guter Standort.
Wäre ich hatte mit Carsten nochmal, um auf das Interview zurückzugehen, also er hatte auch gesagt, man kann nicht eben mal ein paar hundert Leute woanders mit hinnehmen, das wird schwer. Wir hatten aber auch zum Beispiel über die Attraktivität des Bremer Wirtschaftsraumes gesprochen. Und da hat er, klar, er ist auch CDU-Vorsitzender gewesen, zur selben Zeit Oppositionspolitiker, hat aber auch gesagt, es gibt schon einiges, was man hier ändern könnte, um es noch attraktiver und noch besser für euch zu machen. Ist jetzt anderthalb Jahre her, eine neue Regierung hatte ja Zeit, hat sich was verbessert?
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, dass A, in so einer ganz kurzen Zeit das wahrscheinlich auch nicht schaffen kann, aber B, Bremen hat halt wirklich auch seine bekannten Probleme. Wir sind aber schon kein schlechter Standort, wir sind schon eine Großstadt. Ich sage jetzt mal, das IT-Umfeld ist vielleicht auch an anderen Städten wirklich härter umkämpft, wenn ich mir so München und Co. angucke oder Stuttgart. Hier, also ich glaube, da gibt es schon Vorteile von Bremen. Wir haben auch ein paar Unis in der Nähe, die auch in Anführungszeichen Informatik ausbilden. Von daher ist das kein schlechter Standort. Könnte vielleicht besser sein von der Attraktivität, wenn man dann hört, dass Leute vielleicht nicht in Bremen leben oder leben wollen und nach außen ziehen und natürlich dann auch immer fragen, muss ich denn jeden Tag ins Büro kommen? Da merkt man schon, dass in Bremen auch ein Stück weit ein Image hat, was vielleicht nicht so ganz der Stadt vielleicht auch entspricht oder was man vielleicht auch nicht so hören möchte. Ne?
Kommt denn der Großteil eurer Bewerberinnen und Bewerber oder Neueinstellungen aus Bremen selbst oder?
Ja, ich würde sagen Bremen und Speckgürtel. Ne? Also mittlerweile auch ein größerer Speckgürtel, würde ich denken, weil früher vor Corona ist man halt ganz klassisch bei uns auch ins Büro gekommen, jeden Tag und hatte eher tendenziell weniger Homeoffice. Heute ist das eher Standard, dass man im Homeoffice ist und vielleicht mal ins Büro kommt. Und dadurch kann man natürlich auch ein Stück weit längere Strecken in Kauf nehmen, die man nicht täglich fahren muss.
Aber merkt ihr schon, dass es schwer ist, von außerhalb, also von so weit weg, dass man eben nicht wohnen bleiben kann und zu euch fahren kann, Leute für euch zu begeistern? Also auch, weil ihr in Bremen dann den Standort habt?
Ja, das ist so ein bisschen die Folge dessen, dass wir natürlich in Bremen wesentlich bekannter sind als woanders. Das heißt, die Grenzen Bremens, je weiter man wegkommt, ist wahrscheinlich je unbekannter ist Neustar. Und deshalb kriegen wir häufig auch einfach Bewerbungen, die so aus dem Bereich Bremen kommen. Und von daher, klar kriegen wir auch Bewerbungen nach Hannover und in Berlin, aber so richtig, ich sage jetzt mal, dass einer irgendwo aus Bayern sich bei uns bewirbt, das haben wir eigentlich im Grunde gar nicht, ja, weil man uns nicht kennt.
Und was würdest du sagen, wenn ihr jetzt wirklich eine Stelle unbedingt besetzen müsst oder ihr wisst, in dem nächsten Jahr muss die besetzt sein, weil ein großer Auftrag reinkommt, die würdest du sagen, findet man da die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Hast du vielleicht auch einen Tipp für kleinere Mittelständler? Wo suchst du dann?
Ja, wir suchen gar nicht so aktiv und ganz groß. Wir sind mittlerweile so viele, dass wir, wenn wir wirklich so ein strategisches Projekt hätten, dass wir das auch irgendwie hinkriegen würden, auch in der Gruppe. Also wir haben ja noch ein paar weitere Unternehmen im Team Neustar oder vielleicht auch einfach befreundete Unternehmen, wo wir uns in Anführungszeichen auch mit austauschen können. Ich glaube, wir haben diese Leute. Wir müssen dann nur gucken, dass wir sie an der einen Seite freimachen, um sie dort in ein Projekt zu kriegen.
Und als du Neustar mit aufgebaut hast damals oder als es so gewachsen ist, wie habt ihr danach gezielt nach Leuten gesucht oder musstet ihr nie wirklich gezielt?
Wir haben nie so gezielt und strategisch das gemacht. Wir haben das total unstrategisch gemacht. Wir hatten halt, wir haben halt Softwareentwickler gesucht. Gibt es ja auch verschiedene. Und wir haben nicht so, wir brauchen da 3 und da 2, sondern wir lassen die Stelle eigentlich immer online. Und wenn wir kompetente Bewerbungen kriegen, dann stellen wir, wie gesagt, auch eine Menge Leute potenziell ein. Ne?
Ist das auch so ein bisschen Neustar irgendwie, dass ihr jetzt nicht den Masterplan 30 Jahre Team Neustar hattet, sondern auch so ein bisschen das eine kommt nach dem anderen und das entwickelt sich alles so ein bisschen und wir schwimmen so ein bisschen, also nicht mitschwimmen, das ist dann das falsche Wort wieder, aber ihr lasst euch ein bisschen treiben, aber habt das Steuer irgendwie trotzdem in der Hand?
Ja, vielleicht ist es das, ja. Ich habe da nie ernsthaft drüber nachgedacht, aber tatsächlich funktioniert das ganz gut, ja.
Und wenn sich Leute, wenn ihr nicht aktiv sucht, habt ihr diesen Fall wahrscheinlich auch deutlich seltener, aber es gibt ja auch Leute, die bewerben sich bei 2, 3, 4 Unternehmen, um sich danach zu entscheiden zu können. Oft sind es die Leute, die dann auch 3, 4 Zusagen haben, vielleicht besser qualifiziert sind als andere. Wie überzeugst du diese Leute dann, dass die auch zu euch kommen und nicht zum Wettbewerber gehen?
Ich gebe ihnen sozusagen die Freiheit eigentlich, also bei uns können die Mitarbeiter sehr viel selbst mitbestimmen. Und durch diese Offenheit und diese Freiheit, die wir ihnen geben, haben sie auch das Gefühl, dass wir das in unserem, nicht nur im Bewerbungsprozess, sondern auch im Unternehmen selbst dann machen. Ich sage ihnen auch immer, sie können auch gerne mit Kollegen hier sprechen. Ich wirke ja vielleicht auch parteiisch, wenn ich so ein Bewerbungsgespräch führe. Deshalb, und ich glaube, das überzeugt sie häufig da von uns. Und ja.
Ist das in der IT-Branche, ist es aber nicht üblich, diese flachen Hierarchien und sowas, sondern ist schon, umso größer das IT-Unternehmen wird, eher Digitalbranche, IT-Branche, dass es schon Hierarchien auch gibt?
Ja, ich sehe häufig Hierarchien in Unternehmen, die wirklich kleiner sind als unseres. Also von daher, ja, würde ich sagen, ist auch eher klassisch organisiert dann bei den anderen. Ich würde sagen, wir haben vergessen, Hierarchien einzuführen und haben es als gut befunden. Also.
Wenn du jetzt, du bist ewig schon bei Neuster, hast jetzt nicht 10 Jahre vielleicht in einem hierarchischen Unternehmen das miterlebt, aber gibt es Vor- und Nachteile, die du so ganz klar benennen kannst? Also war es ja oft die Diskussion, braucht man Hierarchien, bringt es mehr oder eher doch nicht?
Naja, die Frage ist, wie du es steuerst. Wir haben ja keine, also wir haben ja schon informelle Hierarchien im Sinne von, man kann ja Dinge auch Leute fragen, die es einfach wissen. Also das ist, dafür muss der aber kein Abteilungsleiter sein. Dann fragt man den einen zu dem einen Thema und jemand anders womöglich zu einem anderen Thema. Und ich glaube, wenn man versucht, viel auch in den Teams an Entscheidungen zu lassen, dann schwappt nicht so viel nach oben, wo natürlich auch begrenzte Zeit herrscht. Ne? Also wenn man jetzt von einer Hierarchie sprechen will, wenn es eine Geschäftsführung und sonst keine Hierarchien gibt, dann landet im Zweifel ja alles beim Geschäftsführer. Und da muss man natürlich gucken, dass das möglichst nicht zu viel wird. So, und dafür muss man einfach bestimmte Dinge einfach auch ins Team geben.
Was bei anderen Unternehmen ja auch oft ist, umso größer, dann umso eher auch noch, was Gehaltsstufen zum Beispiel angeht, also durch klare Hierarchien, Positionen hat man, auf der Position verdienen die Leute dann bestenfalls das Gleiche. Ich gehe davon jetzt aus, vielleicht belehrst du mich auch eines Besseren jetzt, ihr habt 1200 Leute bei euch, dass nicht jeder dann das Gleiche verdient, sondern dass es da schon Unterschiede gibt. Ja. Ist es dann ein bisschen auch individuelles Verhandlungsgeschick, was damit zählt? Oder habt ihr da schon auch Strukturen, die eben zumindest das Gehalt
Also wir bestimmen? Haben, ich sag mal, gedanklich haben wir sowas wie Gehaltsbänder. Was muss man verdienen oder was kann man verdienen mit welchem, sagen wir mal, mit welchem Wissen? Ja? Und natürlich verdient jemand, der mit 10 Jahren Berufserfahrung das schon sehr lange macht, mehr als ein Berufseinsteiger. Da haben wir dann halt so Bänder. Ja. Aber im Grunde ist es schon so, dass jedes Gehalt im Zweifel auch individuell besprochen wird.
Okay, das heißt, dann alle neuesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt gerade zuhören, sollten sich bei dir melden, um noch ein bisschen was rauszuholen. Also
das wissen die auch. Also von daher ist das, glaube ich, nichts Neues.
Okay, also dein Mail-Postfach quillt jetzt nicht über, wenn der Podcast
das,
erschienen ist
das und du hast ich
ganz
nicht.
Viele Gehalts.
Genau, ich spreche ja viel mit den Leuten, ja. Von daher, ja.
Sonst hätte ich es mich auch überrascht, wenn du jetzt so offen darüber gesprochen hättest, weil das wäre ja eine Einladung. Schon gewesen, sich bei dir zu melden dann. Ist es denn so, nochmal diese 1200 Leute, du bist Geschäftsführer, spürst du einen gewissen Druck, dass das Unternehmen auch erfolgreich ist, weil ja das 1200 Schicksale mit Familie, Kindern, vielleicht noch weiter irgendwie Großeltern, die da versorgt werden müssen. Also es sind ja schon ganz individuelle Schicksale, die davon abhängig sind, dass Neuster einen gewissen Erfolg hat.
Naja, ich könnte jetzt ganz formal sagen, ich bin ja nicht für die 1200 erstmal nur zuständig, sondern immer nur für meine, 400.
Ist auch eine enorme Anzahl.
Ja,
und
genau.
Alles hängt ja
also
trotzdem
ja
bei euch auch zusammen.
Genau, irgendwie. Wichtig ist, es gibt ja mehrere Firmen und das wird ja schon auf mehreren Schultern verteilt. Auch in der Neuster GmbH sind wir mit 4 Geschäftsführern unterwegs. Also wir tauschen uns da auch sehr stark aus. Aber ich glaube, ja, bisher hat es immer gut geklappt und bin ja jetzt nicht so, dass ich jetzt schlaflos durch die Nacht taumel oder sowas. Also.
Muss man da vielleicht auch ein dickes Fell einfach ein bisschen für haben?
So? Ja, vielleicht muss man das wirklich entwickeln, dass bestimmte Dinge nicht so an einen rangehen. Und ich ein Stück weit bin ich ja auch ein Problemlöser. Also wenn Dinge bei mir auf den Schreibtisch kommen, dann heißt es ja auch, das kann an anderer Stelle womöglich nicht geklärt werden. Und dann muss man sich einfach dran gewöhnen, dass bestimmte Themen halt bei mir landen und dann muss ich sie halt lösen. Ja? Aber es ist ja nie so eklatant, dass ich sage, wenn ich das jetzt nicht löse, gibt es die Firma morgen nicht. Also von daher.
Aber gibt es schon so Momente, wo du dir so bewusst wirst eigentlich, was von dir teilweise auch abhängt? Also klar kann man auch sagen, jeder ist auch für den Erfolg selbst ein bisschen verantwortlich, indem man gut arbeitet. Aber so als Geschäftsführer hat man formell dann ja doch irgendwie eine Verantwortung, auch dass es läuft und dass die Leute ihre Familie ernähren können, bestenfalls in Urlaub fahren können, schön wohnen.
Bewusst ist mir das schon, ja. Aber also wie gesagt, ich kann trotzdem noch ganz gut schlafen und habe auch den Eindruck, dass unsere Projekte und unsere Kunden ganz zufrieden mit uns sind und wir die Projekte ganz ordentlich machen. Und das ist ja halt mein tägliches Doing, gar nicht erst Probleme so groß werden zu lassen. dass sie vielleicht nicht mehr lösbar sind. Und ich spreche auch viel mit Kunden, ich spreche viel mit den Teams, ich spreche viel mit Mitarbeitern, ob sie sich wohlfühlen. Und das sind eben so kleine Puzzleteile, die zusammen ergeben eigentlich für normal, ja, dass wir keine riesigen Probleme haben. Und natürlich haben wir auch unsere Baustellen, aber keines davon ist so gigantisch, dass ich sage, deshalb kann ich jetzt nicht schlafen. So.
Okay, das heißt, du bist dir bewusst, aber der Druck ist jetzt nicht täglich.
Genau, ich hoffe, dass es auch bei anderen Geschäftsführern, vielleicht auch aus anderen Branchen kommen, mir am Ende ähnlich. Ja, also.
Wie ist es denn? Wir haben eben im Vorgespräch schon kurz über Coaches gesprochen. Also das erste Mal Mitarbeiterverantwortung hattest. Hast du da auch ein Coaching genommen? Hast du gesagt, ich nehme jetzt 4 Wochen frei und belese mich? Oder bist du da auch einfach reingewachsen?
Ich bin da einfach reingewachsen, glaube ich. Also,
ist das der beste Weg?
Ja, Learning by Doing ist, glaube ich, schon wichtig. Klar kann man sich auch nochmal irgendwie zurücknehmen und sagen, war das jetzt die richtige Entscheidung? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Da muss man, glaube ich, offen für sein. Klar kann man auch mal ein kluges Buch lesen und ich glaube, so in Summe ergibt sich das. Und klar kann man auch mal jemand anders wirklich als Coach drauf gucken lassen. Ja, das ginge wahrscheinlich auch.
Du hast es aber einfach Learning by Doing gemacht.
Ich habe viel Learning by Doing gemacht.
Hast bisher anscheinend ja gutes Feedback bekommen.
Ja, überwiegend würde ich sagen.
Gibt es denn so Momente, also was viele hier bisher gesagt haben, ist, wenn sie zum Beispiel jemanden entlassen müssen, ist so, also es gibt ja Kehrseiten auch von der Geschäftsführerseite. Kommt das bei euch oft vor?
Dass wir jemanden entlassen müssen?
Ja.
Eher seltener. Ich habe jetzt nicht so viele in meinem Leben entlassen müssen.
Aber es gab diese
Aber es gab schon. Das. Ja, das ist nicht schön. Also.
Und bist du dann eher so der Typ, ich ziehe es jetzt einfach durch oder wie ist das bei dir so?
Naja, sagen wir mal so eine Entlassung kommt ja nicht aus dem heiteren Himmel eigentlich. Also für gewöhnlich macht man dann ja nochmal ein paar Gespräche vorher, dass man jetzt erwartet, dass es sich bessert, dass man nicht ganz zufrieden ist mit der Leistung oder der Situation. Und wenn man dann merkt, es ändert sich nicht, dann ist es für den Gegenüber auch nicht unbedingt so eine riesige Überraschung auf der einen Seite. Und dann braucht man, glaube ich, auch nicht um heißen Brei rumreden und eine Stunde lang ein Kündigungsgespräch führen, sondern versuche ich es halt möglichst zügig durchzuziehen, ja.
Obwohl ja auch manche den Wink mit dem Zahnfall nicht unbedingt verstehen dann. Also das gibt's
ja. Das gibt's auch, ja.
Gibt's denn so Momente, wo du dann das eben mitteilst und dann aber die Kinnlade runterfällt, weil die andere Seite es so gar nicht erwartet hat?
Ja, ich versuche mich natürlich dann auch nochmal zu erklären und eine Herleitung zu geben. Wie gesagt, so viele Kündigungen spreche ich auch nicht aus. Das ist also jetzt nicht so, dass ich das jetzt jede Woche mache oder da total geübt drin bin. Das ist natürlich auch wieder von Fall zu Fall wahrscheinlich unterschiedlich. Aber es bringt einem ja auch nichts, auch dem Gegenüber nicht, wenn man ständig in so einer Art Krisenmodus arbeiten muss.
Klar, nee, ich frage immer nur, weil gerade kleinere Unternehmen, die haben es dann noch viel weniger oder die erste Kündigung steht irgendwann bevor. Und das ist schon oft für viele so ein Thema irgendwie, weil das wirklich eine unangenehme Situation für beide Seiten dann meistens.
Ist es auch. Aber man muss auch eins betrachten, also mit der Zeit, und der IT-Markt ist ja, haben wir gerade, sehr, sehr am Wachsen und erfahrene ITler sind ja tatsächlich sehr gefragt. Also häufig ist tatsächlich die Reflexion relativ schnell, na gut, ich finde ja woanders auf alle Fälle auch einen Job. Es ist jetzt nicht so, dass die dann in eine lange Arbeitslosigkeit gehen müssen, sondern die finden relativ zügig einen neuen Job.
Wachsen ist ein gutes Stichwort. Während Corona wurde ja alles viel, viel digitaler. Alle haben gesagt, oh, jetzt wird Deutschland digitalisiert. Als Digitalagentur müsste man davon ja eigentlich massiv profitiert haben, oder?
Ja, also nachdem so der anfängliche Schock vorbei war, ich sag mal, das Jahr 2020 war auch kein schönes für uns, aber ab 2021 sind das eher mehr Aufträge reingekommen, als wir eigentlich abarbeiten können. Von daher.
Deswegen braucht ihr jetzt viele, viele neue Leute, die diese Aufträge mit euch abarbeiten.
Ja, gerne.
Ist das schon ein besonderes Wachstum gewesen auch? Also wenn du es mit den Jahren vor Corona vergleichst, jetzt eben durch die Digitalisierung, die ja während Corona zumindest in Teilen stattgefunden hat?
Ja, kann man so sagen, ja, doch. Also man merkt, der Markt will mehr und der IT-Markt also für die Angestellten zu finden, wird auch schwieriger. Das ist natürlich auf der einen Seite für uns schlecht. Ja. Die Leute zu finden, aber das heißt natürlich auch, dass sie woanders auch einen Job finden und das wiederum heißt, dass mehr IT gemacht wird grundsätzlich. Und
ihr versucht ja auch durch diverse Projekte selbst Leute schon aufzubauen, also gerade in der Schule die Code Week steht demnächst an, habe ich gesehen. Also klar, ihr wollt den Kindern, Jugendlichen wahrscheinlich einen schönen Tag auch machen, aber es ist ja sicher auch ein Faktor, Leute, die da irgendwie begabt sind, die dann wirklich zu Interesse zu bringen, vielleicht schon auf dem Schirm zu haben, dass man eigene Leute in 5 bis 6, 7, 8, 9, 10 Jahren dann im Unternehmen hat, oder?
Ja, ich glaube, zum einen muss man die Leute auch mal für die IT begeistern, womöglich. Das ist das eine. Und das ist natürlich so ein Alter, da sind dann so Schülerpraktikum und ähnliches sicherlich ein Thema. Und grundsätzlich ist unser Rezept, dass wir halt viele Leute einfach ausbilden. Also wir haben Azubis, ganz klassisch. Das hat, glaube ich, haben viele Unternehmen. Wir haben aber auch, wenn man bei uns anfängt, sozusagen nochmal so ein, wir nennen das Labor, also in dem man wirklich nochmal sich 2-3 Monate die Hörner abstoßen kann und auch wirklich Sachen lernt, damit man für das reale Leben draußen gewappnet ist. Ja. Und diese Ausbildung an vielen Stellen und viele, in Anführungszeichen, Quellen anzuzapfen, bestimmte Werdegänge auch einfach zu fördern, ich glaube, das in Summe ergibt einen ganz guten Topf an qualifizierten Bewerbern.
Also ihr seid ja trotz Corona gut gewachsen, kommt fast schon gar nicht mehr hinterher. Jetzt schlimmes Wort, kann man euch als Krisengewinner bezeichnen?
Nee, ich glaube, Krisengewinner sind andere. Vielleicht die IT-Branche als solches könnte man so bezeichnen, aber ich glaube, so bestimmte Logistiker oder auch Leute, die jetzt Lebensmittel nach Hause liefern zum Beispiel, das sind, glaube ich, eher die Gewinner oder Impfstoffhersteller. Aber
wir hatten tatsächlich noch niemanden hier, der sich selbst als Krisengewinner bezeichnen wollte.
Ja, ich würde sagen, uns ging es ja vorher auch nicht schlecht, dass wir jetzt irgendwie sagen, okay, unsere Branche ist jetzt explodiert, ja. Aber wir merken schon, dass die Digitalisierung jetzt weitergeht, ne? So muss man vielleicht sagen. War ja auch vor Corona ein Thema.
Hast du irgendwann auch mal in einer anderen Branche eigentlich gearbeitet oder ist IT von Anfang an deins gewesen?
Nee, Anfang an war ich in der IT.
Bleibt das auch für immer?
Ich glaube schon, ja.
Du hast gesagt, viel, also gerade am Anfang früher, habt extra ein neues Unternehmen gegründet, um Vertrieb aufzubauen und ähnliches. Ist es denn schon so, dass ihr auf viele Kunden oder potenzielle Kunden aktiv auch zugeht oder kommt das meiste auf euch zu?
Tja, also viel machen wir tatsächlich über Netzwerk und man kennt uns. Das heißt, in den Unternehmen haben wir mal ein erfolgreiches Projekt gemacht und ich sage jetzt mal, 2 Jahre später melden sich trotzdem wieder bei uns und sagten, wir hatten doch damals. Viel ist auch persönlicher Kontakt, also dass man jemanden kennt und der erinnert sich an, von mir aus, ein gutes Projekt aus der Vergangenheit. Wir machen aber auch klassisch Vertrieb, indem wir zum Beispiel, wir machen auch Ausschreibungen teilweise mit. Oder man muss es ja teilweise auch mitmachen, zumindest in einigen Firmen. Und wir haben auch die Aufgabe, uns gegenseitig mitzunehmen. Das heißt, wenn eins der Team Neuster Unternehmen irgendwo einen Kontakt hat und seine Dienstleistung dort anbringen kann, und auf einmal gibt es ein weiteres IT-Projekt, was die Firma aber gar nicht eigenständig leisten kann, dann haben die natürlich meine Nummer zum Beispiel und holen mich dann mit dazu. Und dann ist das für mich ja eine Art des Vertriebs. Also dass sie mich mitnehmen und wir uns gegenseitig immer mitnehmen, heißt natürlich, dass ich potenziell bei mehreren Kunden vertreten bin. Ne?
Wie viel Geld muss ich denn mindestens mitbringen, um mit euch in irgendeiner Weise zusammenzuarbeiten?
IT-Projekte zu machen. Ja. Es kommt so ein bisschen drauf an, was du von uns möchtest. Ich glaube,
was ist denn das günstigste, ich komme gleich noch zum anderen Projekt, aber das günstigste, was ich mit euch machen könnte?
Also wenn du irgendwie eine kleine Landingpage haben willst, mit ein bisschen Marketing dahinter, ich glaube, das geht schon für ein paar tausend Euro.
Wenn du ein Online- vierstelliger Betrag?
Ja, also ja, glaube ich schon. Also in bestimmten Branchen weiß ich das auch. Also kleine touristische Webseite, da haben wir tatsächlich mittlerweile auch Baukästen, die man da aus der Schublade ziehen könnte, da ging das gut.
Also du sagst, ihr macht auch aktiv für kleinere Unternehmen. Also man sollte sich lieber bei euch melden, anstatt sich jetzt jemand anders zu suchen.
Es kommt wirklich darauf an, wenn man einen Online-Shop haben will von uns, da fangen wir nicht unter, ich würde sagen, 100.000 an. Das ist einfach, da sind wir nicht die richtigen. Also wir als Neuster GmbH, es gibt sicherlich auch Ausnahmen in der Team Neuster, wo dann auch kleinere Firmen auch für kleineres Geld machen. Also wir haben ja auch verschiedene Firmengrößen innerhalb des Team Neusters. Das heißt, wenn ich das jetzt sage mit 100.000, heißt das womöglich nicht, dass das auch bei einer anderen Neuster so stimmt. Aber aus meiner Sicht, das, was wir mit unseren 400 machen, das sind schon Projektgrößen, die meistens sechsstellig sind.
Was zahle ich für eine gut funktionierende App, die nicht total kompliziert, aber auch nicht total einfach ist?
Das muss ich jetzt schätzen, ne? Zwischen 20.000 und 40.000, je nachdem auch, wie ausgeprägt die Funktionen sind. Und dann willst du es ja wahrscheinlich auf mehreren Devices haben, dann wird es nochmal ein bisschen teurer.
Ist es so? Also ich habe gelesen, also früher dachte ich, ich programmiere vielleicht mir auch mal eine App und sowas und starte damit total durch. Ich hatte einen Galileo-Beitrag über einen jungen Unternehmer, der eine App programmiert hat, gesehen und hatte ein bisschen mich versucht, schlau zu lesen, zu informieren. Und bin dann darauf gestoßen, dass man für iOS und Android ja zwei verschiedene, komplett unterschiedliche, also der Inhalt soll möglichst gleich sein, aber von der Programmiersprache ist es total was anderes. Ist das so?
Ist so, ja. Es gibt auch mittlerweile auch Alternativen dazu, dass man sozusagen in einer Programmiersprache das schreibt und dann nur in zwei Richtungen sozusagen ausspielt. Das wird sich auch wandeln, schätze ich. Also das macht jetzt gerade so einen Ansatz, auch bei unserer, wir haben eine Neuster Mobile, die machen gerade so ein bisschen so einen Technologie-Switch auch dahingehend, dass das eben ein bisschen einfacher ist. Sicherlich muss man hier und da was für Android oder iOS speziell programmieren, aber bisher oder früher war es tatsächlich so, dass ich quasi zwei Applikationen schreiben musste, ja.
Hast du einen App-Tipp, eine App, die ihr programmiert habt, so einen kleinen, kleinen Geheimtipp für alle, die jetzt zuschauen, zuhören?
Ja, wir machen ja viel B2B-Geschäft, da wüsste ich jetzt nicht. Wir haben für die Jugendherberge eine schöne App geschrieben. Das ist ein netter Kunde, kann man sich mal angucken. Das ist vielleicht so, die Jugendherberge hat jeder mal übernachtet oder kennt jeder. Von daher.
Ist das auch so ein Kunde? Also ist es wichtig für euch, obwohl ihr so groß seid, auch immer wieder viele Kunden zu haben, die man in ganz Deutschland kennt, wo jeder direkt eine Verbindung, Logo vor Augen hat und so?
Nee, ist es eigentlich nicht. Bei Jugendherberge ist es halt der Fall. Ja. Wir haben aber viele Kunden, die vielleicht kein Mensch jemals gehört hat, die so Hidden Champion sind oder wo halt viel auch B2B-Geschäft passiert, also dass die einfach eine Application brauchen für ihr tägliches Doing, ja. Also die App sieht aber nie jemand außer denen und uns, aber die brauchen sowas halt. Ne?
Und wenn ich jetzt einen Online-Shop zum Beispiel bei euch in Auftrag geben möchte, sagen wir 100.000 Euro ist nur ein kleiner Online-Shop, wie funktioniert das dann mit der Zahlung? Zahle ich das in Raten ab? Zahle ich sofort vor Auftrag? Zahle ich nach Abschluss des Auftrags? Oder ist das ein Mischmasch? Wie funktioniert das?
Ja, wir gehen ja iterativ vor an sowas. Also wahrscheinlich, es kommt immer darauf an, wie gut du auf sowas vorbereitet bist. Es gibt ja Kunden, die sagen, ich möchte einen Shop, haben sich aber noch nicht so ernsthaft mit ein paar Fragen beschäftigt. Da müssen wir dann wirklich hin und ich sage jetzt mal sowas wie Anforderungsmanagement betreiben und denen sozusagen auch mal die richtigen Fragen stellen und dann sozusagen die Antworten kriegen. Das rechnen wir meistens als ein Projekt sogar schon ab. Und dann, dann gibt es natürlich klassisch entweder Anzahlung und nach einem bestimmten Meilenstein wird auch mehr bezahlt oder weiter bezahlt. Ja. Häufig haben wir aber tatsächlich, dass wir auch nach Aufwand abrechnen, dass wir sagen, okay, in diesem Monat haben wir so viele Stunden geleistet, mit einem Stundensatz multipliziert, ergibt diese Rechnung.
Okay, das heißt, diese 100.000 ist nicht ein Festpreis, den ihr habt, sondern das sind oft auch Stundensätze.
Ja, tatsächlich.
Wo liegt so ein Stundensatz von einem guten ITler?
Würde ich sagen, zwischen 100 und 150 Euro muss man schon als Firma nehmen. Es kommt nur ein bisschen darauf an, wie viele ITler nimmt denn die Firma ab. Ne?
Und das geht auch nach Stundensatz und nicht nach Tagessatz?
Also bei uns ist 8 Stunden gleich ein Tag, also wir können auch mit Tagessätzen denken, aber...
Okay, das heißt, aber es gibt keinen Rabatt praktisch, also es ist Stundensatz 150, dann mal 8, das ist dann der Tagessatz. Also.
So rechnen wir meistens, ja. Okay. Doch, tatsächlich.
Das hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade bei so kostspieligen, großen Projekten, obwohl wahrscheinlich 100.000, es gibt deutlich größere Projekte, die ihr abschließt jedes Jahr, dass das nach Stunden abgerechnet wird. Also das ist ja...
Also wir haben ganz viele Projekte, wo tatsächlich am Ende des Monats ein Strich gezogen wird. Wie viel hat derjenige für das Projekt gearbeitet? Und daraus generiert sich ziemlich automatisch eine Rechnung.
Und habt ihr da auch Applikationen? Also wenn er daran arbeitet, läuft eine Stoppuhr damit? Oder geht das mit einem Chipsystem? Oder ist es auch ein bisschen... Der ITler selbst schreibt dann auch, wie viel er
für was... Letzteres tatsächlich. Okay. Also man trägt seine Stunden ganz normal ein. Das ist natürlich ein Stück weit auch teilautomatisiert. Und dann spuckt das System am Ende des Monats tatsächlich Stunden aus.
Apropos Chippen, was ist deine Meinung zu Raucherpausen in der Arbeitszeit oder außerhalb der Arbeitszeit?
Ich habe da, glaube ich, keine Meinung. Ich bin zwar kein Raucher, aber ich glaube, was bei uns passiert, was ich wahrnehme, ist tatsächlich, dass in den Raucherpausen oder Kaffeepausen tatsächlich viel miteinander geredet wird, was so ein bisschen den sozialen Kit einmal A darstellt, aber B, die reden immer nur über Technik. Also die tauschen sich tatsächlich auch über die Arbeit dann tatsächlich viel aus und das, im Zweifelsfall ist das gut für uns.
Was habt ihr denn so im Büro, wenn es auch um potenzielle Bewerber geht? Gibt es irgendwas, was andere vielleicht nicht so haben, was schon cool und besonders ist im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Im Büro, ich glaube, unser Büro ist relativ normal. Ich glaube, wir sitzen ja im Schuppen 1 hauptsächlich und da, also hier in Bremen zumindest, das ist schon ganz nett. Das ist halt so industrieschick, sage ich jetzt mal. Und was wir haben, ist halt, entweder hast du einen festen Arbeitsplatz, weil du häufig ins Büro kommen möchtest auch, oder du hast eben diese flexiblen Arbeitsplätze. Wir haben, wie alle anderen wahrscheinlich auch, gute Kaffeemaschinen, wir haben gute Rückzugsmöglichkeit, da steht auch mal hier und da ein paar schicke Couches und ähnliches zum Austausch. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht alt, Baksch, was das Büroausstattung geht, aber ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, wie das bei uns aussieht.
Und eine Tischtennisplatte?
Wir haben auch eine Tischtennisplatte, ja.
Tatsächlich. Hast du denn ein einzelnes Büro oder bist du auch im Coworking-Bereich dann? Oder?
Ich wurde gezwungen, in ein Büro zu ziehen, muss man sagen. Also ich habe tatsächlich bis vor Corona auch als Geschäftsführer tatsächlich immer dazwischen gesessen. Ich hatte so einen größeren Tisch, damit man sich da auch mal zusammensetzen konnte für Besprechungen. Das war das Einzige, was bei mir eigentlich anders war. Hatte ich am Anfang daneben einen Raum, weil die Kollegen sagten, ja, wenn man mal ein Mitarbeitergespräch führen möchte, dann möchte man das ja vielleicht in einem Raum führen. Das kann ich auch nachvollziehen.
Also das haben wir dann, meine nächste Frage.
Da haben wir dann so einen Raum hingesetzt. Ja. Aber ich saß immer nicht in diesem Raum. Das war nur ein Besprechungsraum, der neben meinem Platz war. Und dann kam halt die Corona-Zeit und dann wurde alles nur in Team-Calls gemacht. Und ich habe eigentlich 8 Stunden am Tag teilweise telefoniert und dann haben sich die Kollegen beschwert, dass ich zu laut rede. Und dann haben sie mich gebeten, dort eine Tür davor zu machen, also und eine Decke oben drüber zu setzen. Und dadurch ist aus diesem kleineren Büro ein etwas größeres Büro geworden und in dem sitze ich jetzt. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich ein Einzelbüro.
Es gibt ja zwei Arten von Menschen beim Telefonieren. Die einen, die überhaupt kein Problem haben, alles Mögliche bis ins Privateste vor anderen zu besprechen am Telefon, und Leute, die lieber in einem Raum mit geschlossener Tür telefonieren. Was für ein Typ bist du davon?
Ja, ich muss ja gucken, über was rede ich. Ja. Ich habe auch einen Lautsprecher in der Mitte, also ich habe nicht die Kopfhörer die ganze Zeit auf. Also man kann auch hören, was mein Gegenüber mir sagt.
Okay, dann verstehe ich auch, dass sich Leute nach 8 Stunden beschweren.
Genau, und das ist dann schon laut geworden. Es war ja auch nie so konzipiert. Ja. Deshalb, wenn ich natürlich mit einem anderen Geschäftsführer über irgendwelche Themen rede, die vielleicht besser nicht die anderen hören, dann mache ich auch die Tür zu. Ich habe allerdings kein Problem damit, auch mit anderen Menschen über Dinge zu sprechen, wenn jemand im Büro sitzen würde.
Dann kommen wir schon zur Schlusskategorie. 3 Fragen, entweder oder den Satz beenden. Lieber schlechte Mitarbeiter einstellen oder gute Mitarbeiter entlassen?
Ich glaube, ich würde schlechte Mitarbeiter einstellen und dann versuchen, sie so gut weiterzubilden, dass sie zum Beispiel durch unser Labor auch für uns vielleicht später mal gute Mitarbeiter werden.
Ja, das ist, glaube ich, die diplomatischste und beste Antwort, die man in diesem Podcast auf diese Frage geben kann. Welchen Kunden möchtest du denn unbedingt mal in deinem Portfolio haben irgendwann oder in eurem Portfolio?
Eine Fluggesellschaft fände ich mal ganz interessant.
Die Lufthansa ist schon dann... Ah, nein, das ist ja schlecht, wenn du sagst, welche Fluggesellschaft, weil du möchtest gerne irgendeine Fluggesellschaft.
Wir haben gar keine Fluggesellschaft so richtig im Portfolio und ich glaube, die machen ganz interessante Dinge.
Okay, und du wärst aber offen und hast jetzt auch da nicht ein Unternehmen. Hast du denn ein Unternehmen vielleicht noch? Also eine Fluggesellschaft ist ja eher Branche. So.
Ja, eine Lufthansa, eine Eurowings, das können die alle sein. Ich finde, glaube ich, die Prozesse ganz interessant und auch mal anders. Und es ist ein Stück weit auch Tourismus. Also von daher... Da habe ich mich schon öfters mal gefragt. Das könnte interessant sein.
Und irgendwann gründe ich?
Vielleicht mal eine Neustar-Unternehmung irgendwie noch dazu.
Gibt es eine konkrete Idee schon?
Nee, tatsächlich nicht.
Eine unkonkrete Idee?
Auch nicht, tatsächlich. Aber ich habe ja noch Zeit.
Dann vielen, vielen Dank für das Interview.
Ja, bitte. Gerne.